Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Diesmal im Mittelpunkt aus dem Johannesevangelium, die erste Hälfte von Kapitel 13. Bereits mit Kapitel 12 haben wir den Teil des Johannesevangeliums erreicht, der besonders ausführlich darüber berichtet, was Jesus und seine Jünger in den Tagen vor der Kreuzigung Jesu in Jerusalem erleben. Während die erste Hälfte des Evangeliums die rund 33 Lebensjahre Jesu abdeckt und nur die letzten Tage ausspart, konzentriert sich die zweite Hälfte auf diese letzten Tage seines irdischen Lebens. Das Passafest steht kurz bevor. Unzählige Menschen aus ganz Israel sind nach Jerusalem gekommen, um das Fest dort zu feiern und im Tempel Gott die Ehre zu erweisen. Das geschieht aufgrund einer Anweisung aus dem 5. Buch Mose, wonach jeder Jude möglichst 3-mal im Jahr den Tempel aufsuchen soll. Im Wortlaut heißt es da: 3-mal im Jahr soll alles, was männlich ist in deiner Mitte, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die der Herr erwählen wird, zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Das Fest der ungesäuerten Brote wird an anderen Stellen häufig als Passafest bezeichnet, weil in Erinnerung an den Auszug der Israeliten aus Ägypten ein Passalamm geschlachtet und ungesäuerte Brote gebacken werden. Auch Jesus und seine Jünger sind mittlerweile in Jerusalem eingetroffen, obwohl einige Leute schon Zweifel daran äußerten, ob er sich das überhaupt trauen würde. Denn die Hohenpriester und Pharisäer hatten einen Aufruf veröffentlicht. Jeder, der Jesus zu Gesicht bekommt, sollte sich melden, um den vermeintlichen Gotteslästerer endlich bestrafen zu können. Die Kapitel 13 bis 17, die nun im Johannesevangelium vor uns liegen, ergeben zusammengenommen eine Abschiedsrede, mit der sich Jesus an seine Jünger wendet. Was er ihnen in dieser Abschiedsrede mitteilt, ist gewissermaßen sein Vermächtnis an sie. Manche Theologen meinen, dass es sich streng genommen nicht um eine zusammenhängende Rede handelt, sondern um mehrere kurze Reden, die vom Verfasser des Johannesevangeliums hintereinander wiedergegeben werden. Das könnte durchaus sein. Wundern Sie sich also nicht, wenn in der einen Bibelausgabe, die Kapitel 13 bis 17 mit der Überschrift »Die Abschiedsrede Jesu« zusammengefasst werden, während eine andere Bibelausgabe von mehreren Abschiedsreden ausgeht. In den neutestamentlichen Evangelien sind übrigens 4 größere Abschnitte enthalten, die jeweils als Kurzfassung einer Rede zu betrachten sind, die Jesus gehalten hat. 3 dieser Reden sind im Matthäusevangelium zu finden. Die berühmteste dürfte wohl die Bergpredigt sein. Obwohl sie 3 Kapitel umfasst, nämlich die Kapitel 5 bis 7, ist sie im Original vermutlich länger gewesen. Deshalb sprach ich eben von einer Kurzfassung, die eben die wichtigsten Aussagen enthält. Die zweite Rede ist in Matthäus 13 zu finden und besteht aus verschiedenen Gleichnissen über das Himmelreich. An dritter Stelle ist die sogenannte Ölbergrede zu nennen, zu finden im Matthäusevangelium in den Kapiteln 24 und 25. Inhaltlich geht es darin um die Endzeit und um das Gericht Gottes. Und die 4. Rede schließlich ist die vor uns liegende Abschiedsrede Jesu im Johannesevangelium. Sie umfasst, wie schon gesagt, die Kapitel 13 bis 17. Ich vermute, dass Jesus diese Abschiedsrede in dem großen Raum im Obergeschoss eines Hauses gehalten hat, der ihm und seinen Jüngern von einem Jerusalemer Bürger zur Verfügung gestellt wurde, um dort das Passamahl zu feiern. Die 3 anderen Evangelien berichten darüber, dass Jesus bei dieser Gelegenheit auch das christliche Abendmahl eingesetzt hat, zur Erinnerung an seinen bevorstehenden Tod. Die Abschiedsrede hat einen ganz eigentümlichen Charakter. Man merkt ihr an, dass Jesus damit seine Freunde, seine Glaubensbrüder, seine Nachfolger anspricht, die ihm rund 3 Jahre lang durch dick und dünn gefolgt sind. Er spricht von seiner Liebe zu ihnen, davon, wie er Vorsorge für sie trifft, dass es für ihn ein Herzensanliegen ist, dass sie auch nach seinem Tod fest zusammenhalten. Was die religiösen Führer des Volkes mit ihm vorhaben und welche Bedrohung von den römischen Behörden für ihn ausgeht, alles das spielt in seiner Abschiedsrede keine Rolle. Er konzentriert sich ganz auf seine Jünger. Und ich bin fest davon überzeugt, wer von uns sich auch zu den Nachfolgern Jesu zählt, darf sich gern unter seine 12 Jünger mischen und seiner Abschiedsrede lauschen. Kapitel 13 beginnt mit einem Bericht darüber, wie Jesus, der Sohn Gottes und zugleich der König der Juden, Sklavenarbeit verrichtet. Freiwillig, ohne viele Worte darum zu machen, als ob es das Selbstverständlichste von der Welt wäre. Doch das ist es nicht. Jesus, der die himmlische Herrlichkeit verlassen hat, bindet sich ein Tuch um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Die haben es wirklich nötig. Wer in einem Land wie Israel mit offenen Sandalen über nicht asphaltierte Wege geht, empfindet es als eine Wohltat, vor dem Essen die Füße gewaschen zu bekommen. Zumal es damals üblich war, nicht auf Stühlen an einem Tisch zu sitzen, sondern auf Liegepolstern mit abgestütztem Kopf zu Tisch zu liegen. Schmutzige Füße konnten dabei also kaum unter dem Tisch versteckt werden. Abgesehen von der puren Notwendigkeit, sich die Füße zu waschen, handelt es sich natürlich auch um eine sehr symbolträchtige Handlung. Jesus, der Herr seiner Jünger, macht sich freiwillig zu ihrem Diener. Und er befreit sie gewissermaßen vom Schmutz des Alltags, der ja oft genug nicht nur die Füße, sondern auch die Seele verunreinigt. Aber ich möchte an dieser Stelle nicht vorgreifen, sondern lese erst einmal aus Johannes 13 die beiden ersten Verse. Da heißt es: Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, ja, da fing Jesus an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Dazu gleich mehr. Ich möchte an dieser Stelle kurz innehalten, um Sie darauf hinzuweisen, bei welcher Gelegenheit dies alles geschah. Nämlich, Zitat, beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Aus dem Lukasevangelium zum Beispiel wissen wir, dass Jesus während des Passamahls, das er mit seinen Jüngern hielt, davon sprach, dass einer der Jünger ihn verraten werde. Und während Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl hielt, verglich er Brot und Wein mit seinem Leib und seinem Blut und gab dadurch dem Passamahl sozusagen eine neue oder auch eine zusätzliche Bedeutung. Daraus wurde das christliche Abendmahl. Wie Sie sehen, gibt es also gute Gründe dafür anzunehmen, dass Jesus seine Abschiedsrede in dem Raum gehalten hat, in dem er mit seinen Jüngern das Passamahl gehalten hat. Der Hinweis in Vers 2 auf das Abendessen und andererseits auf den Verrat durch Judas legt diesen Schluss nahe. Ein zweiter Punkt scheint mir wichtig. In Vers 1 ist davon die Rede, dass Jesus erkannte, dass seine Stunde gekommen war und er aus dieser Welt ginge zum Vater. Mit dieser Welt ist die Welt der Menschen gemeint, die zugleich auch eine Welt der Sünde ist. Seine Jünger wird er in dieser Welt zurücklassen, aber in einem gereinigten Zustand. So wie er ihnen die Füße wäscht, so sorgt er auch dafür, dass sie reinen Herzens sind. Zugleich ist das Waschen der Füße ein Hinweis auf seine große Liebe. Freiwillig verrichtet man einen solchen Dienst nur, wenn man den Betreffenden liebt und wertschätzt. Drittens habe ich den Eindruck, dass Jesus mit der Fußwaschung sozusagen einen Kontrapunkt zu dem setzt, was die 14. Person im Saal vorhat. Die 14. Person, damit meine ich den Teufel, der in Vers 2 unseres Bibeltextes genannt wird. Könnten Sie sich vorstellen, dass der Teufel den Jüngern Jesu die Füße wäscht? Niemals würde er das tun. Jesus dagegen ist dazu bereit und zeigt dadurch, wie grundsätzlich anders er mit den Menschen umgeht. Ich komme nun zu Vers 3 unseres Bibeltextes. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Der Sinn dieses Verses käme meines Erachtens viel besser zum Vorschein, wenn man aus dem griechischen Neuen Testament übersetzen würde, weil Jesus aber wusste, dass er zu Gott ging. Denn der Grund dafür, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wusch, war sein bevorstehender Abschied. Mit der Fußwaschung wollte er seine Fürsorge und Liebe zum Ausdruck bringen und, wie vorhin bereits geschildert, dass er die Jünger, bildlich gesprochen, nicht ungereinigt zurücklässt. Weiter ab Vers 4. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Dass Jesus sein Obergewand ablegte und sich mit einem Schurz umgürtete, das ist schon eine außergewöhnliche Geste. Andere Bibelübersetzungen sprechen gar von einem leinenen Tuch oder einem Handtuch, das er sich um die Hüfte bindet. Eine Geste, die mehr Demut zum Ausdruck bringt, kann man sich kaum vorstellen. Sie erinnert mich daran, was im zweiten Buch Mose über den Dienst eines hebräischen Sklaven geschrieben steht. Er diente seinem Herrn 6 Jahre lang und konnte im 7. Jahr seine Freiheit wiedererlangen. Wenn er zwischenzeitlich geheiratet und Kinder bekommen hatte, musste er seine Familie entweder zurücklassen oder, um bei seiner Familie bleiben zu können, freiwillig weiterhin seinem Herrn dienen. Anders ausgedrückt, obwohl der Sklave hätte frei sein können, blieb er aus Liebe bei seinem Herrn. Auf Jesus übertragen heißt das, aus lauter Liebe machte er sich zum Sklaven. Und zwar nicht nur zum Sklaven seiner Jünger, sondern auch zum Diener der ganzen Menschheit. Ich lese weiter ab Vers 6. Da kam er, Jesus, zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Ich kann Simon Petrus gut verstehen, dass es ihm unangenehm war, mit anzusehen, wie sein Herr sich zum Sklaven machte. Er sah in diesem Moment nur die äußere Handlung und hielt es für überflüssig, dass Jesus auf diese Weise seine Demut unter Beweis stellte. Die geistliche Bedeutung, so sagt Jesus, würde ihm erst später verständlich werden. Doch Simon Petrus bleibt hartnäckig. Vers 8. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Was meint Jesus damit? Nicht weniger als das, ohne diese Waschung keine Gemeinschaft mit ihm möglich ist. Das wiederum ergibt nur einen Sinn, wenn man das Passafest auf Jesus hindeutet. Ursprünglich erinnert das Passafest an den Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft. Am letzten Abend in Ägypten sollten die Israeliten damals in den Familien jeweils ein Lamm schlachten und mit dem Blut die Türpfosten ihrer Häuser bestreichen. In allen Häusern, die so gekennzeichnet waren, blieben die Erstgeborenen damals unversehrt. Die Erstgeborenen der Ägypter dagegen mussten sterben. Diesem traditionellen Passafest gibt Jesus eine neue, eine zusätzliche Bedeutung, und zwar indem er sich sozusagen als Passalamm zur Verfügung stellt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wird, sorgt dafür, dass diejenigen, die an ihn glauben, verschont bleiben. Paulus schreibt deshalb im 1. Korintherbrief: Auch wir haben ein Passalamm. Das ist Christus, der geopfert ist. Simon Petrus soll sich also von Jesus reinigen lassen, damit auch er davon profitieren kann, wenn sich Jesus, bildlich gesprochen, als Passalamm zur Verfügung stellt. Doch auf welche Weise geschieht diese Reinigung, die ja nur einen symbolischen Charakter hat, heutzutage? Nun, in Kapitel 15 des Johannesevangeliums wird Jesus mit den Worten zitiert: Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und im Epheserbrief wird das Wort Jesu bzw. das Wort Gottes sogar ausdrücklich mit der reinigenden Kraft des Wassers verglichen. Dort heißt es in Kapitel 5, Jesus hat sie, die christliche Gemeinde, gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Natürlich hat eine solche Reinigung durch das Wort Gottes im Alltag nicht für immer Bestand. Immer wieder ist eine neue Reinigung erforderlich. Und genau davon ist im ersten Johannesbrief die Rede. Da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aus meiner Sicht gibt es viel zu viele Leute, die ihre Sünden als ein geringfügiges Übel betrachten. Doch die Sünde haftet wie Schmutz an uns und zeugt von einem fragwürdigen Lebenswandel, der den Anforderungen Gottes nicht gerecht wird. Deshalb ist unbedingt eine Reinigung erforderlich. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir, sagt Jesus deshalb zu Simon Petrus. Dass er diese Prozedur erst später so richtig verstehen wird, hat Jesus ihm bereits zu verstehen gegeben. Aber dass Petrus mit dieser ganzen Situation praktisch gar nichts anzufangen weiß, ist fast schon wieder zum Lachen. Hören Sie selbst, wie er auf die Worte Jesu reagiert. Vers 9. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Tja, einerseits kann man über die Einfältigkeit des Petrus lachen, andererseits kann man sich an ihm aber auch ein Beispiel nehmen. Die Worte Jesu, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir, klingen wie ein Alarmsignal in seinen Ohren. Keinen Anteil haben an Jesus? Nur das nicht. Also hält Petrus ihm auch die Hände hin und neigt sein Haupt für eine Kopfwäsche. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Vers 10. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Die Aussage dieses Verses ist kaum zu verstehen, weil die Lutherbibel hier zweimal den Begriff gewaschen verwendet. Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Die Elberfelder Bibel entspricht hier viel mehr dem griechischen Neuen Testament, indem sie übersetzt, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Das ergibt nun einen Sinn. Denn zur damaligen Zeit ging man häufig in ein öffentliches Bad, um sich von Kopf bis Fuß zu reinigen. Dann zog man sich wieder an und ging nach Hause. Dort wusch man sich noch einmal die Füße, die durch den Straßenstaub wieder schmutzig geworden waren, weil man offene Sandalen trug. Aber der Rest des Körpers brauchte nicht noch einmal gereinigt zu werden. Das erinnert mich an eine Stelle im Titusbrief. Dort ist vom Bad der Wiedergeburt die Rede, die einen Menschen im übertragenen Sinne vom Kopf bis zum Fuß sauber macht. Aber zwischendurch im Alltag werden eben immer wieder einmal die Füße schmutzig. Und dann gilt der Satz, den ich gerade schon aus dem ersten Johannesbrief zitiert habe. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die eigenen Sünden zu bekennen, das hört sich einfach an. Aber es gehört wohl zum Schwierigsten in der Welt, einen Heiligen dazu zu bringen, dass er sich selber eingesteht, ein Sünder zu sein. Wer weiß, vielleicht gehörte auch Judas zu denjenigen, die zu stolz waren, sich das einzugestehen. Eben in Vers 10 wurde er von Jesus bereits erwähnt, allerdings ohne Nennung seines Namens. Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein, sagte Jesus und fügte hinzu, und ihr seid rein, aber nicht alle. Weiter heißt es ab Vers 11, denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Ums Füßewaschen geht es auch in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Ich hoffe, Ihnen ist das nicht unangenehm und Sie schalten dann wieder ein. Zumal das Füßewaschen nicht das einzige Thema sein wird. Also, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.